Ein paar Dutzend starke Kolotan waren alles, was die Wanderin gesucht hatte. Nun war sie am Ziel. An die Knotenpunkte der ersten Verbindung gefesselt, hatten sie sich als stark genug erwiesen, um die grausame Belastung auszuhalten, die das Verstärken der Stimme der Shedai bedeutete. Und doch waren sie fügsam genug, um sich nicht bis zum Tod dagegen zu wehren. Hunderte ihrer Art waren zugrunde gegangen, während die Wanderin ihre Prüfung verfeinert hatte, und viele weitere Dutzend waren verletzt und gebrochen in das Herz der Verbindung zurückgebracht worden, wo sie von den Legionen der Ungeprüften versorgt wurden. Die Wanderin erhöhte die Energie, die in die Verbindung floss. Unheimliche Feuer wallten in ihrem Inneren auf, und ihr Lied erklang lauter und lauter, übertönte den panischen Lärm der Kolotan. Sie projizierte ihre Gedanken in das feurige Gefängnis. »Vereinigt euch«, befahl sie. »Ein Lied, eine Stimme.« Wie ein Chor, der sich dem Willen des Dirigenten ergibt, stellten sich die Kolotan auf das Lied der ersten Verbindung ein und verschmolzen harmonisch ineinander. Einige von ihnen sprachen in tiefen, nachhallenden Tönen, andere in hellen und schrillen. Zusammen erfassten sie seine gespenstische Erhabenheit und schickten es in die Leere. Seine unbeschreibliche Schönheit durchdrang das Wesen der Wanderin, und einen Moment lang machte es die Qual der physischen Existenz fast erträglich, beinahe lohnenswert. Die Zeit war gekommen. Sie sprach. »Erwacht!« Der Befehl hallte im Inneren der ersten Verbindung wieder und schwoll an, und seine Macht erschütterte die erste Welt in ihren Grundfesten. Verstärkt durch die Kolotan verließ die Weisung der Wanderin die Verbindung. Quantenfrequenzen vibrierten im Einklang durch die unendlichen Weiten des Alls, während uralte Verbindungen zum Leben erwachten und sich durch diesen nachdrücklichen Ruf ihre Feuer wieder entzündeten. Die Wanderin fühlte, wie sie pulsierten, ihren Ruf in die endlose Dunkelheit widerhallen ließen, ihre Einladung beantworteten, in die allmächtige Umarmung der Shedai zurückzukehren. »Erwacht!« Lichtjahre entfernt regte sich ein Bewusstsein, dann ein weiteres. Purpurrote Farben des Zorns erklangen wie blechernes Getöse und unterbrachen die Harmonie des Liedes. »Es ist noch nicht so weit«, protestierte eine Stimme. Eine weitere tobte. »Warum weckst du mich?« Über kalte, unergründliche Weiten wogten violette Wellen der Missachtung heran. »Sei still! Zurück in die Dunkelheit mit dir!« Die Wanderin unterstrich ihr Gebot mit dem blendenden Weiß der Macht und beschwor die anderen. »Erwacht und kommt heim!« Der Widerstand gegen ihre Aufforderung gründete tief. Keiner wollte so bald nach dem Versinken ins Vergessen wieder die Mühen der körperlichen Gefilde erdulden. »Die Stunde der Prüfung ist über uns gekommen«, mahnte die Wanderin. »Unser Erbe ist gefährdet. Erwacht und kommt heim!« Auf einem pelagischen Himmelskörper, der um einen unbedeutenden gelben Stern kreiste, tief unter dem Schleier seines urzeitlichen Ozeans, erzitterte ein gewaltiges Korallenriff und riss sich vom Meeresboden los. Kriechende Heere biolumineszenter Gründler stoben auseinander und versteckten sich in Spalten und Gräben. Fischschwärme schwammen hin und her und flohen in die Schatten. Die Koralle zerbrach und fiel auseinander, zersplitterte und löste sich in eine dunkle Wolke auf, die rasch von der Strömung verweht wurde. Frei von materiellen Ketten wandelte sich der Bote von seinem festen Zustand in einen flüssigen und trieb sich durch seinen eigenen Willen voran, durch die lichtlosen Meere. Das Lied der Verbindung klang hell in seinen Gedanken, unverzerrt durch den feuchten Zufluchtsort, den er für seinen äonenlangen Schlaf erwählt hatte. Der Ruf war wie ein Puls, eine Lebenskraft, ein Leuchtfeuer, das ihn vorwärts zog. Die salzigen Tiefen schäumten und siedeten auf seinem Weg, molekulare Verbindungen reagierten fast bis zur Auflösung, durch die Energie seiner Anwesenheit, die ungebremst auf ihre Bestimmung zuraste. Dann endlich lag die Verbindung vor ihm, die ungezählte Jahrtausende lang verborgene obsidianene Pracht wieder enthüllt. Sedimente, Muscheln und Korallen waren hinfortgesprengt, pulverisiert durch das plötzliche Wiederaufleben lebendiger Energie. »Erwacht!« erschallte das Geheiß der Wanderin, »und kommt heim!« Der Bote vergegenwärtigte sich die erste Welt und projizierte sein Wesen in die Verbindung für die sofortige Heimreise. »Unser Erbe ist gefährdet!« Die Rächerin erwachte voller Wut, Zorn entbrannt. Die Wanderin würde diese Worte nicht leichtfertig aussprechen, wusste sie, noch würde sie uns grundlos wecken. Es ist Krieg. Sie sammelte ihre Kräfte, um sich aus dem Feuerschoß dieser Welt zu befreien. Doch es war eine beschwerliche Aufgabe. Eingeschlossen in den eisernen Kern hätte sie nichts außer den mächtigsten unkörperlichen Wesen berühren können, und keines von ihnen hatte sich als so unbedacht erwiesen, sie in ihrer totenähnlichen Ruhe zu stören. Nun formte sie sich selbst in eine scharfe Klinge aus aufgeladenen Partikeln und schnitt sich ihren Weg nach oben. Der flüssige äußere Kern des Planeten war relativ reich an leichten Elementen wie Schwefel und Sauerstoff, die sie mit Leichtigkeit durchdringen konnte. Doch schon bald wurde er zäher und drohte ihr Emporkommen zu behindern. Sie begann ihren unnachgiebig bohrenden Aufstieg durch den unteren Mantel aus oxidiertem Eisen und Silikatperwoskit. Sein Widerstand war beträchtlich, aber ihre Wucht war größer. Sie kämpfte sich durch in das formbare Magma des oberen Mantels, wühlte es mit ihrem rasanten Durchkommen auf, bis sie endlich durch die Kruste brach, an die Freiheit der Oberfläche brach. Wie ein Gigant aus lebendem Rauch durchschnitt sie das Angesicht dieser primitiven Welt, während sich ein todbringender Lavaregen über die Landschaft ergoss und Millionen hilfloser Tilinarue in Angst und Schrecken versetzte. Die durch ihr Auftauchen verursachte Erschütterung der tektonischen Platten brachte ihre Städte zum Einsturz. Eine nach der anderen wurde von Wogen aus Lava verschlungen, von den vielen Vulkanen, die angefacht worden waren durch die Hitze, die sie in den oberen Mantel geleitet hatte. Geschmolzene Gesteinsbrocken und Schwefelregen überzogen den Planeten, während sich die Rächerin frei über seine Landmassen und Meere bewegte. Die Luft war voller Wehklagen der Milliarden von Tilinarue, die sie für die Göttin der Apokalypse hielten und um Gnade anflehten. Sie ignorierte ihre verzweifelten Bitten, spaltete eine Bergwand und legte so die Verbindung frei, die sie dort vor Äonen von Jahren versteckt hatte. Bevor sie sich selbst im Herzen dieser Welt eingegraben hatte, für einen Schlaf, der länger hätte dauern sollen, als jede andere bekannte biologische Spezies jemals gelebt hatte. »Erwacht und kommt heim«, flehte die Wanderin. »Empfange mich«, erwiderte die Rächerin. »Ich kehre zurück.« Zuerst kamen sie allein. Dann zu zweit oder zu dritt. Mit höchster Geduld wartete die Wanderin und beobachtete. Gelegentlich wiederholte sie ihre Beschwörung: »Erwacht und kehr zurück!« Gebilde wurden lebendig und versammelten sich, als sich die wiederkehrenden Jedi-Avatare für das Kolloquium erschufen. Einige erschienen als belebte Tentakel sich windender Energie, andere trieben als blitzende Wolken dahin, ein paar entschieden sich, die körperlichen Formen ihrer Ahnen anzunehmen. Der Bote war als erster zurückgekehrt und hatte seine Stimme mit der der Wanderin vereint. Dann war der Weise gekommen, der die lebendige Erinnerung der Jedi verkörperte, die Summe ihres Wissens. Hintereinander waren der Richter und der Hüter der Verbindung entstiegen, und beide hatten fremdartige und komplexe Hüllen gewählt. Die erste Welt wand sich und erbebte unter der erneuerten Macht des Jedi-Kolloquiums, und während ein Tagmoment nach dem anderen verstrich, schwoll die Zahl der Namenlosen an, derer die Jedi waren. Als letzte erschien die, welche als Schöpferin bekannt war, und auf ihre Verkündigung hin wurde eine Zählung vollzogen. Die Wanderin musste der Erfassung nicht folgen, um zu wissen, dass, wenn die Namen der Anwesenden bekannt waren, einer ihrer herrlichen Schar fehlen würde. Stets anmaßend, überlegte sie. Sie sonderte ihn in ihren Gedanken aus und schickte ihre Stimme noch einmal in die leeren Weiten, um ihn ausfindig zu machen. »Kehre zurück!« Auf einem luftleeren Mond, unter dem kalten Schein der Sterne, lag der Widersacher allein unter Geröll. Sein Wesen war eins mit dem feinen Pulver der Meteoriten, die vor langer Zeit zu Staub zerfallen waren. Die Stimme der Wanderin rief nach ihm, nicht mehr länger ein allgemeiner Aufruf, sondern ein gezielter Befehl, ausdrücklich für ihn bestimmt. Er würdigte ihr Drängen mit keiner Antwort. Die Äonen des Schweigens waren ihm angenehm gewesen, und als vor einiger Zeit die ersten unbeholfenen Gesänge der Verbindung seine Aufmerksamkeit erregt hatten, hatte er gehofft, dass diese Belästigungen nicht mehr als ein flüchtiges Resultat der Zerstörung der Artefakte waren, vielleicht durch eine aggressive Intelligenz oder irgendeine natürliche Katastrophe. Doch bald hatte er das Lied häufiger vernommen, immer konzentrierter, und er hatte einsehen müssen, das die Schlafenden erwachten. Genau davor hatte ich sie gewarnt, dachte er. Ruhe ist nicht für solche wie uns gemacht. Wir hätten die Ewigkeit umarmen sollen, anstatt zu versuchen, sie zu überlisten. Anders als die anderen hatte der Widersacher nicht all die Zeitalter über geschlafen. Abgesondert auf diesem unbelebten Satelliten eines öden Planeten hatte er ein Ausmaß an Ungestörtheit und Frieden kennengelernt, das ihm all die Zeitalter zuvor versagt gewesen war. Auf die Laune so einer wie der Wanderin hingerufen zu werden, erboste ihn. »Ich unterstehe nur der Schöpferin«, tobte er, »wie kann sie es wagen, mir zu befehlen?« »Das Kolloquium versammelt sich«, ertönte der Gedankenimpuls der Wanderin, »die anderen sind erwacht, eile zu uns, die Schöpferin befiehlt es.« Empörung schwärzte die Gedanken des Widersachers. Niemals hatte das Kolloquium auf seinen Rat gehört. Es gab keinen Grund anzunehmen, dass sich das nun ändern würde. Seine Aufgabe als Stimme der Vernunft war ständig herabgewürdigt, seine Anhänger stets als unbedeutende Minderheit geschmäht worden. Versuche, die wichtigsten Stimmen des Kolloquiums anzuleiten oder zu korrigieren, waren zwangsläufig zwecklos gewesen. Er wollte nicht gezwungen werden, diese Farce durch seine Anwesenheit zu billigen. »Die Schöpferin befiehlt es!« Es gab keine Möglichkeit, den Ruf abzulehnen. Wenn er sich weigerte, würde das Kolloquium gezwungen sein, seine Gedanken zu bestürmen, bis er nachgab. Je länger er sich weigerte, desto mehr würde er die Schöpferin verärgern und desto länger würde diese Posse andauern. Durch einen Akt des Willens trieb er sich selber durch das Vakuum zum Artefakt, das ihm Zugang zu einer Heimat und einem Vermächtnis gewähren würde, das er schon lange aufgegeben hatte. Seit so langer Zeit ungestört dominierte die Verbindung die Mondlandschaft, die glänzende obsidianene Oberfläche in krassem Gegensatz zur verblichenen, grauen Aussicht der pockennarbigen Trostlosigkeit um sie herum. »Halt ein«, befahl er der Wanderin, »erwartet meine Ankunft.« Grelle Blitze von Gedankenfarben folterten Nesreen, die Smaragdgrüne. Anders als die flüchtigen Berührungen des Netzwerks, wo sich Sinne trafen, vereinten und sich nach kurzer Zeit wieder in ihre Privatsphäre zurückzogen, waren die Wogen der Verbindung konstant und überwältigend. Es war, als würde man in einem Gedankenmeer ertrinken, das zu tief war, um es zu ergründen. Gegen ihren Willen musste sie in die Stimme eines weiteren Jedi einstimmen und sie verstärken, der sich in einem weit entfernten Knotenpunkt eines Gedankenraumnetzwerks befand, das viel komplexer und stabiler war als alles, was ihr eigenes Volk je zustande gebracht hatte.
»Erwartet meine Ankunft«, sagte die Stimme.
Seine bestimmenden Eigenschaften waren Arroganz und Macht mit Untertönen von Feindseligkeit und Schwermut. Sobald die Nachricht übermittelt war, bewegten sich die leuchtenden Auren der Wesen um sie herum, sowie der Rest der Lanced Tolis Besatzung merklich und nahmen Schattierungen der Angst und Vorahnung an. Dann durchfloss sie eine Flut bösartigen Bewusstseins, kalt und schrecklich. Das Lied der Verbindung verklang, und die leuchtenden Wesen begannen, sich miteinander zu beraten. Nesreen zwang sich, ihre aufgewühlten Gedankenfarben von purpurrot zu einem leichten Violett zu dämpfen. Sie tastete hinaus zu den Sinnen ihrer Schiffskameraden. »Sprecht mit mir«, bat sie. Diejenigen, welche im Kern der Maschine gefangen waren, antworteten ihr nicht. Sie wandten sich in der versengenden Dunkelheit, selbst den Stimmen der Feinde beraubt. Doch diejenigen, welche an andere Knotenpunkte der Verbindung gefesselt waren, antworteten mit einer Intimität, die sonst nur durch Berührungskommunikation oder einen privaten Sublink zustande kam. Wellen von strahlendem Scharlachrot strömten durch die Gedankenleitung von Toskin, dem Goldenen. »Sie sind Jedi, die Stimme spricht«, tönte Jirikin, der Azurblaue. »Sie spricht und zwingt uns. Wir müssen widerstehen«, riet Nesreen. »Wir müssen uns befreien.« Bestürzung funkelte in den Gedankenleitungen der anderen auf. Destreen, der Graue, protestierte. »Sie haben den Commander und den Subcommander vernichtet. Wenn wir kämpfen, werden sie auch uns töten. Ich bin bereit, eine Gefangene zu bleiben«, entgegnete Nesreen. Es war ungewohnt für sie, eine Führungsrolle unter ihren Kollegen einzunehmen. Bevor die Lanced Tolis eingefangen und ihre Besatzung gewaltsam in diese Sklaverei gezwungen worden war, war sie nur eine der vielen taktischen Spezialisten gewesen. Obwohl sie eine der erfahreneren Mitglieder der Mannschaft war, konnte man sie kaum zur Kriegerkaste zählen, und sie war sicherlich nicht würdig genug, um das Amt eines Anführers zu übernehmen. Sich solch eine Stellung während einer Krise dieses Ausmaßes anzueignen, wirkte für sie wie hochmütige Anmaßung, trotz der offensichtlichen Notwendigkeit, es zu tun. Toskin wies sie an: »Schau nach, ob du durch die Hülle, die uns hält, in den Orbit sehen kannst. Versuche, die Lens Tolis zu finden. Destreen, beobachte die Shedai und warne uns, wenn sie zurückkehren, um die Maschine wieder laufen zu lassen. Yirikin, ich will wissen, ob wir diese Maschine nutzen können, um unser eigenes Signal nach Tolia zu senden.« Sie durchflutete ihre Gedankenfarben mit beruhigenden Schattierungen von Indigo und dunklem Grün, dann fügte sie hinzu: »Vielleicht werden wir bei dem Versuch, uns zu befreien, sterben, aber ich werde nicht als Sklave der Shedai leben.«